der Podcast der Mediengruppe RTL.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mediengruppen RTL Podcasts. Mein Name ist Niklas Vautek aus der Vox Kommunikationsabteilung und wir wollen heute euch ein wenig was über Kitchen Impossible erzählen. Seit 2015 ist Starkoch Tim Melzer jetzt schon mit seinem Kochformat weltweit an fremden Herden unterwegs. Und das mit großem Erfolg. Nicht nur die Quoten sind wahnsinnig stark für den Sender Vox, sondern auch die Presse und die Kritiker sind begeistert und voll des Lobes. Zweimal wurde Kitchen Impossible bislang mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Dazu kommen Nominierungen für die Goldene Kamera, den Grimme-Preis und die Rose d'Or. Und am 3. Februar geht es endlich weiter. Die vierte Staffel sonntags um 20.15 Uhr bei Vox. Und heute in dieser neuen Folge des Podcasts wollen wir mit Thomas Wissmann sprechen. Thomas ist Executive Producer bei Vox und beim Sender sozusagen für Kitchen Impossible redaktionell verantwortlich. Viel Spaß beim Hören. Hallo Thomas.
Hallo.
Du bist Executive Producer von Kitchen Impossible, also in der Redaktion von Vox für das Format verantwortlich. Erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne.
Vielleicht können wir auch erstmal über dich sprechen. Du bist ja nicht einfach nur da und machst Kitchen Impossible, sondern du bist ja auch erst irgendwie einen beruflichen Werdegang gegangen, bis du bei Vox gelandet bist. Du bist seit 2011 bei Vox. Wie hat es dich zum schönsten Sender, sage ich jetzt natürlich als jemand, der in der Vox-Kommunikation arbeitet, wie hat es dich zum schönsten Sender der Mediengruppe RTL gebracht?
Das sage ich auch als jemand, der dort im Programm arbeitet. Ich habe nach dem Studium 98 angefangen in einer Agentur, die hieß HOP, Ausrufungszeichen. Das war das Kürzel für House of Promotion. Das war eine 100% Tochter von RTL und hat damals die komplette Promo gemacht, On-Air-Promo für RTL, teilweise aber auch externe Aufträge gemacht. Und da war ich insgesamt 2,5 Jahre und in der Zeit habe ich als so eine Art Teamleiter war ich irgendwie zuständig für die Telemesse-Präsentationen von RTL damals.
Der Vorgänger sozusagen des heutigen Screenforce Days dann.
Der Vorgänger von IP und Tour und dann Primetime und heute Screenforce, genau. Und im Zuge dessen hatte ich eigentlich 3, 4, 5 Monate im Jahr mit dem Projekt zu tun, saß da sozusagen mit im Konzeptionsteam, also es war ein großes Team bestehend aus Unterhaltungschef, dem Art Director von RTL und vielen anderen. Und das hat mir dann schlussendlich Lust gemacht, nicht nur Teile für so eine Show zu produzieren, sondern mich halt mit der Show als Ganzer zu beschäftigen. Und so bin ich im Anfang 2001 in die Unterhaltungsabteilung von RTL gegangen. Und da wurde ich dann nach, ich weiß es nicht mehr genau, 1,5 Jahren oder so, dann Executive Producer für Sonderprojekte RTL. Also sprich, ich habe dann die Telemesse weiterhin gemacht, was auch das umfangreichste und größte Projekt damals war. Also es hat eigentlich ein halbes Jahr Arbeit in Anspruch genommen. Und sonst Preisverleihungen und Galas, also Echo Musikpreis, Deutscher Comedypreis, Deutscher Fernsehpreis. Das waren so die Projekte, die ich als EP verantwortet habe.
Und mit der Show-Erfahrung von RTL bist du dann direkt zu Vox gegangen oder wie war dann der Schritt von RTL rüber zum kleinen Schwestersender?
Da kamen noch ein paar Schritte dazwischen. Ich war nach meiner Zeit bei RTL, bin ich gewechselt zu, damals hießen sie noch Werner Kimmich TV-Produktion, heute Kimmich Entertainment. Die auch die Produzenten waren vom Echo damals zum Beispiel und vom Fernsehpreis und ich habe dann von dort aus tatsächlich Echo auch weiter produziert, wenn er bei RTL lief, auch den Deutschen Fernsehpreis und von dort aus auch damals IP on Tour produziert. Also der Übergang von Telemesse zu IP on Tour ging auch mit einer neuen Konzeption einher, ne? Weil Telemesse, da kamen alle Sender in eine Stadt, damals Düsseldorf, haben Screening-Räume gebaut in Messehallen. Und IP und Tour war halt ein Konzept, wo die IP Deutschland mit den 4 Sendern, damals RTL, Vox, Super RTL und NTV, durch die 4 großen Werbestädte getourt ist, Frankfurt, Hamburg, München, Düsseldorf vor allem. Und dort haben wir halt Shows gemacht, die ich konzipiert und umgesetzt habe dann damals. So.
Du bist also zuerst beim Sender gewesen und dann sozusagen auf die Produktionsfirmenseite zunächst gewechselt und das Ganze von der anderen Seite so ein Stück weit dann betreut, wenn du bei Kimmich dann warst.
Genau, ja.
Okay. Ja. Und dann 2011 war es endlich soweit und du hast den Weg gefunden zu Vox. Natürlich ist nicht 2011 schon Kitchen Impossible entstanden. Mhm. Welche Formate hast du in deiner Zeit, die du jetzt bei Vox bist, schon so betreut, verantwortet?
Eine Menge. Also jetzt gerade ganz aktuell kommt Survivor mit großen Schritten auf mich zu. Ich bin verantwortlich für True Story, Comedy-Format, das wir schon angekündigt haben mit Michael Mittermeier und Roland Trettl, wo Menschen aus dem echten Leben wirklich erlebte Geschichten erzählen, die dann dort lustig umgesetzt werden, fiktional. Also Reenactment nennt man das bei uns. Mm. Und hier vorher vor allem Krillin Hensler, also eigentlich seit ich 3 Monate da war damals, irgendwann habe ich angefangen sozusagen das ein bisschen umzubauen auf Bitte von Kai Sturm, unser Chefredakteur. Sie hatten damals von der Koch Arena eine große Marktforschung gemacht und mit den Learnings daraus sollte ich dann irgendwie mir überlegen, wie man das vielleicht anders machen könnte. Und durchaus auch mit dem Ziel, den Steffen Hensler für das Format zu gewinnen, der vorher in der Kocherin ja auch schon ab und zu mal war als Profikoch und da einfach immer spitze abgeliefert hat und man konnte es auch in den Quoten sehen. Ja, und dann haben wir das Format eigentlich ein bisschen so gestrickt, dass es passgenau für ihn auch ist, weil er ist ja ein sehr, sehr dynamischer, kompetitiver Typ. Und das ist ja auch ganz gut gelungen, war ein paar Jahre sehr erfolgreich. Und er kommt jetzt wieder nach seinem kleinen Ausflug zum Münchner Sender, worüber wir uns wahnsinnig freuen. Also wir haben jetzt schon die ersten Meetings miteinander gehabt, ein bisschen überlegt, wo setzen wir neue Akzente, aber was behalten wir auch, weil es einfach gut war und macht tierischen Spaß mit ihm.
Dann sind wir da auf jeden Fall schon sehr gespannt, was uns mit dem mit der Rückkehr von Grillin Hensler erwartet. Was du aber natürlich auch betreust, Sing meinen Song. Auch da stehen die Teilnehmer der mittlerweile 6. Staffel schon fest. Mhm. Wer wird dabei sein für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben? Und kannst du da vielleicht so einen kurzen Einblick geben? Wir haben jetzt Januar. Was ist bislang passiert? Gibt's da schon etwas, was du verraten kannst?
Also das Timing ist eigentlich immer so, dass wir uns Ende des Jahres initiiert und gemeinsam mit Talpa, der Produzent sind des Formats, und den Künstlern zusammensetzen in einer sogenannten Songkonferenz. Da haben wir dann mit jedem der Künstler nacheinander, gehen wir durch, welche Stücke der anderen Künstler er jeweils gerne singen würde. Und dann müssen wir das natürlich ein bisschen in Listen bringen und so weiter. Und wir fragen dann immer, was ist dein Top 1, dein Top 2, dein Top 3, den du gerne machen würdest? Weil wenn es Doppelungen gibt, braucht man ja irgendwelche Kriterien. Und das versuchen wir wirklich über Arithmetik zu lösen und nicht über Geschmack. Also, ne, so. Und versuchen dann natürlich, dass immer jeder den Song, den er wirklich am allerliebsten von jemand anderem interpretieren würde, dass er den dann auch kriegt. Aber wenn jetzt alle genau den gleichen haben wollen, geht es natürlich nicht. Deswegen brauchen wir ein paar Optionen mehr. Hatten aber immer wirklich Glück, dass die Künstler sich auch unterschiedliche Songs gepickt haben. Und so viel Glück wie diesmal, glaube ich, noch nie. Also so viele Favorite-Songs konnten sie sich eigentlich noch nie picken.
Es ist also alles in der Arithmetik irgendwie aufgegangen. So weiter. Ja. Der Staffelstab wird weitergegeben von Mark Forster, der die letzte Staffel moderiert hat, zu Michael Patrick Kelly. Ja. Auch ein bekanntes Sing-Mein-Song-Gesicht, auch schon mal dabei gewesen. Mhm. Was erwartest du dir von ihm? Ist es ein Vorteil, wenn man schon mal in Südafrika war und jetzt so ein bisschen sowieso als Gastgeber, aber auch als derjenige, der da die meiste Erfahrung hat und sich auskennt da unten, die anderen so einführt in das Format?
Also natürlich hat er so eine Art Heimvorteil, weil er alles schon kennt. Also er kann allen die Wege zeigen, er weiß genau, wie das alles funktioniert. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, eigentlich immer zu wechseln, die Gastgeberrolle, weil das Format an sich eigentlich irgendwie das starke Element ist und nicht das eine Gesicht, das es repräsentiert. aber eben schon mit einem Fokus darauf, dass es dann Künstler sind, die schon mal da waren. Das muss gar nicht in der letzten Staffel gewesen sein, aber vielleicht irgendwann mal. Es ist jetzt auch kein in Stein gemeißeltes Gesetz, aber das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Das Schöne daran ist, wenn jemand schon mal da war, dann kann er, also wir erleben halt ganz oft auch so ein bisschen ungläubige Fragen der Künstler, ob das denn wirklich alles stimmt, was sie so Tolles darüber hören. Und wenn wir dann sagen, ja klar, sind wir halt irgendwie die Fernsehheinis, sind dann schön, wenn wir das sagen, ne? Aber wenn die Kollegen das eben auch alle sagen und halt jemand, der schon mal da war, dann hat das natürlich ein ganz anderes Gewicht. So, ne?
Und entsprechend sind die Gäste der nächsten Staffel auch alle schon total happy, weil Michael Patrick Kelly ihnen erzählt hat, wie toll es ist, ja.
Ja, wahrscheinlich nicht nur er, aber er auch. Ja.
Okay. Wer sind seine Gäste? Kannst du uns die nochmal kurz nennen?
Ja, Vincent Weiss wird dabei sein, Johannes Oerding. Wir werden Jeanette Biedermann endlich mal wieder auf großer Bühne, also ganz kleiner Bühne, aber großer Fernsehbühne erleben. Milo ist dabei zum ersten Mal, also von Paddy vielleicht mal abgesehen, aber das ist ja dann so irgendwas in between, zum ersten Mal ein internationaler Star. Milo ist Belgier und spricht ausgesprochen gut Deutsch. Das ist natürlich Voraussetzung, weil sonst müssten wir dauernd alles untertiteln oder dann, ja, das wäre, glaube ich, für den Fluss der Veranstaltung sehr schwierig, wenn er gar nicht versteht, was die anderen gerade sagen. Und tatsächlich kennt er auch die Künstler alle gut, das ist die nächste Voraussetzung. Also wenn da jemand wäre, der mit den anderen, also der gar nicht weiß, welche Bedeutung die jeweils haben, dann wäre es auch ein bisschen komisch. Und dann Jennifer Haben, damit haben wir zum ersten Mal Metal als Musikfarbe dabei. Das ist eine junge Sängerin, die sehr, sehr harte Musik macht. Den Alvaro Soler, genau. Zum ersten Mal haben wir Latin-Musik dabei.
Also auch spanische Töne. Verspricht auf jeden Fall, wenn man das Line-Up sieht, in Anführungszeichen Line-Up, auf jeden Fall sehr viele spannende Neuinterpretationen dann wieder. Wenn man sich so vorstellt, Milo singt plötzlich einen Song von Alvaro Soler und das bringt es in sein eigenes Genre über, dann sind wir, glaube ich, auch da sehr gespannt, was uns erwartet. Jetzt kommen wir aber, glaube ich, nachdem wir jetzt über deine Zeit, wie du zu Vox gekommen bist, was du bei Vox für Formate betreut hast, gesprochen haben, kommen wir jetzt vielleicht dann doch mal zu Kitchen Impossible. Es geht jetzt endlich wieder los, die vierte Staffel. Und natürlich sprechen wir gleich auch noch über die vierte Staffel ein wenig. Aber was ich so spannend finde, ist, wie entsteht überhaupt so ein Format? Kitchen Impossible, eine Sendung, in der Tim Melzer und seine Herausforderer um die Welt reisen, um Gerichte nachzukochen, von denen sie die Rezepte überhaupt gar nicht kennen, unter widrigsten Bedingungen und sehr kompetitiv. Wie entstand da eigentlich die Idee zu?
Ja, die Idee zu dem Format ist in der Entwicklungsabteilung entstanden von, damals hießen sie noch Endemol, heute Endemol Schein. Gabi Abeck und Oliver Urban waren die Urheber des Formats oder zumindest in deren Teams ist es entstanden. Und die haben sich damals wirklich ganz bewusst zur Aufgabe gemacht, mit all den Erfahrungen, die die Firma hat mit Duell um die Welt, können wir dann nicht was machen für Vox? Also so wirklich passgenau was für den Sender schustern aus dieser Konstellation und eben auch Produktion und Logistikerfahrung, die da dran hängt, das zu nutzen. Und so entstand die Grundidee, dass Köche sich in einem Duell um die Welt schicken und Speisen, also bestimmte Gerichte nachgekocht werden müssen. Und zwar so, dass es nicht irgendeiner Fachjury schmeckt, sondern den Menschen, deren Leibgericht vor Ort das ist. So, also die Grundidee kam eigentlich, mit der kamen die bereits zu uns. Und zwar in einer Form, dass der Geschäftsführer damals mit so einer Box kam, hier zu Bernd und Kai. Die Kiste war dann auch eine Weile im Auto, es war alles nicht mehr warm. Und es war irgendwie auch so eine Art, also es muss ganz schlimm geschmeckt haben, aber die Idee kam trotzdem rüber.
Also es war ein Pitch, der so ein bisschen auch das Format dann aufgreifen wollte, aber vielleicht war die schwarze Kitchen Impossible Box ein bisschen zu lang unterwegs von Endemol Schein, Geschäftsgebäude hierher rüber, ja.
Ja, war mitten in der Rush Hour und es war dann halt irgendwie nicht mehr so wirklich genießbar. Aber der Charme der Idee kam tatsächlich an. Und es war jetzt gar nicht so, dass dann beide die Hände, also Kai und Bernd die Hände in die Luft gerissen haben und gesagt, also super, machen wir. Sondern eigentlich war es dann so, dass sie gesagt haben, da ist was, das finden wir faszinierend, aber wir wissen noch nicht so richtig, ob es das bringt. Und irgendwie erschien es ihnen auch noch nicht so ganz fertig. Und dann kamen sie eigentlich auf mich zu und haben gefragt, ob ich mich mit den Entwicklern von Endemol-Schein zusammensetzen kann und mal gucken, wohin man das noch treiben kann. So. Und dann haben wir, glaube ich, 3 Monate lang immer wieder zusammengesessen, Gedanken ausgetauscht zum Regelwerk und Elemente, die ursprünglich mal drin waren, rausgeschmissen, neue reingenommen, nochmal neu überlegt und irgendwann, als es konzeptionell so einigermaßen stand, also wie gesagt, die Kernidee war ja eh von Anfang an da. Wir reden jetzt so ein bisschen über, wo ist dann die stringente Linie in dem Format? Muss das sein, dass die Köche auch nochmal direkt gegeneinander kochen oder nicht? Wie kommen die Boxen zu den Köchen? Ja, bringen die die mit oder treffen die sich irgendwo und sagen dann, du musst irgendwo hin, wie es halt jetzt ist und so. Diese ganzen Dinge, die kamen eigentlich dann erst im Laufe der Zeit zusammen. Und als wir den Eindruck haben, das ist jetzt eine runde Geschichte, stand natürlich die gar nicht mal so leichte Frage bei so einem Format an, wer könnte das machen? Mhm. Und die Idee, Tim Melzer und Tim Raue, kam schlussendlich auch von Endemol. Und da mit dem Gesamtpackage sind wir dann praktisch nochmal zu Bernd und Kai gegangen und dann haben die gesagt, dann mach doch mal.
Weil du es gerade auch schon angesprochen hast, wie wichtig sind oder wie wichtig ist die Besetzung so eines Formats? Also welche Rolle spielt im Speziellen natürlich Tim, aber auch im Allgemeinen die gesamte deutschsprachige Kochelite, die daran teilnimmt? Was für Voraussetzungen müssen die erfüllen, damit sie für dieses Format passen? Oder was macht ein Profikoch, ein Starkoch, ein Sternekoch aus, dass das ihn wirklich so packt und es so authentisch ist, dass er da verzweifelt in der Küche? Das ist ja das, was man auch ein Stück weit sehen will, aber natürlich auch, dass er diese eigentlich unmachbar zu erfüllende Aufgabe dann doch irgendwie sehr gut hinbekommt. Aber was macht diese Köche so aus?
Also um da mitzumachen, muss man natürlich erstmal einfach wirklich Bock haben auf diese Herausforderung, zu sagen, Mensch, das kann doch nicht sein, das will ich einfach auch mal machen und das werde ich auch hinkriegen. Und verdammt nochmal, kriegt das auch besser hin als der Melzer. So, ne? Also man, also irgendwie muss man schon, glaube ich, so den Spaß daran haben, sich solchen Herausforderungen zu stellen. Aber dazu braucht es eben auch eine ganze Portion Selbstbewusstsein, auch, aber auch also eine große Sicherheit in dem, was man kann. Und auch persönlich, also das ist ein Format, in dem kann man auch einfach komplett scheitern. Also da gibt es keinen doppelten Boden. Also da sind irgendwie alle Komfortzonen, verlässt man da und zwar komplett. Und dazu muss man halt schon bereit sein, sich darauf einzulassen, dass man gegebenenfalls auch scheitert.
Ja. Auch verbunden mit einer großen Klappe vorher. Also das ist ja etwas, was Tim fast schon auszeichnet, dass er die Aufgaben bekommt und man auch als Zuschauer das Gefühl hat, okay, der ist sich seiner Sache sowas von sicher, das ist, wird für ihn ein Kindergeburtstag, der weiß eigentlich gar nicht, wohin mit seiner ganzen freien Zeit, weil er das Gericht innerhalb von 20 Minuten mal schnell hinkocht. Wie wichtig ist so ein fast schon überstrapaziertes Selbstbewusstsein jetzt gerade bei Tim?
Ja, na, das gibt ja schon natürlich eine gewisse Dynamik. Er spielt ja auch damit. Also er weiß ja, dass er der Underdog ist. Er weiß auch, dass er derjenige ist, der eigentlich nicht verlieren kann. Ja, also er selber sagt ja auch, wenn ich gegen 3-Sterne-Koch verliere, wo habe ich denn da verloren? Ich meine, der hat 3 Sterne, nicht ich. Ja, also kann er eigentlich immer nur gewinnen. Dadurch, dass er es jetzt halt schon so oft gemacht hat und dadurch, dass er halt tatsächlich auch sensorisch wahnsinnig gut ist. Also es ist schon unglaublich, was der alles rausschmeckt und was er dann auch Ideen hat dazu, wie man den Geschmack, den er rausgeschmeckt hat, herstellen könnte. Das ist schon Wahnsinn. Und dass er es so oft gemacht hat, bringt ihn halt oft in eine Situation, wo er einfach Varianten macht. Also er macht gar nicht so dieses eine Gericht, sondern wenn er irgendeine Pastateig macht, dann macht er halt 3 Teige und dann probiert er den aus und den, der am besten ist, dann geht er halt den Weg weiter. So, ne? Also er ist schon jemand, der da irgendwie so Schritt für Schritt vorwärts geht, um dann am Ende zu dem Geschmack zu kommen, während halt die Tendenz bei einigen anderen Köchen zumindest so ist, am Anfang alles erfassen zu wollen, sich einen Plan zu machen und den dann auch zu gehen. So. Also da ist so das spielerische, improvisierende Element von Tim, verschafft ihm da den Vorteil, den er auf dem Papier, weil er eben nicht 3 Sterne hat zum Beispiel, vielleicht erstmal nicht hat. Und daran hat er dann halt auch eine große Freude, ne? Also die wirklich große Gegner herauszufordern und so ein bisschen als Straßenköter gegen die zu bestehen. Ja.
Spannend fand ich zuletzt, wir hatten einen Interviewtag mit Tim in Hamburg gemacht und haben die Journalisten vorher ein Gericht in der schwarzen Kitchen Impossible Box geliefert, was Tim Melzer und die Bullerei, also sein Restaurant, zubereitet haben. Und die Journalisten sollten mal selbst rausschmecken, was ist denn da drin. Und also da reden wir natürlich über ein schönes Gericht und auch mit spannenden Zutaten, aber bei weitem nicht so komplex und kompliziert, wie das in der Folge ist. Trotzdem, ich habe es auch mal ausprobiert, es ist ja schon wirklich auch so, dass man als Zuschauer sich da wirklich miträtselt, findet er die richtigen Zutaten raus und wie kann das denn sein, dass er die Karotte und die Kartoffel durcheinander bringt. Aber es ist ja wirklich wahnsinnig schwer und das ist ja nur eine Kleinigkeit des gesamten Formats. Es geht darüber hinaus ja noch viel länger weiter. Ihr musstet trotzdem als Produzenten der Sendung ein Stück weit einen längeren Atem haben. Es gab eine Pilotfolge 2015, Tim Melzer gegen Tim Raue, die gelaufen ist, ich glaube, kurz vor Weihnachten, 23. Dezember.
Genau, ja.
Die Quoten waren nicht so gut, dass man sofort von der Quote her ablesen konnte.
Die waren scheiße.
Ja. Was hat euch veranlasst zu sagen oder an das Format zu glauben und zu sagen, nee, das machen wir jetzt trotzdem und bestellen die ganze Staffel? Wie kamt ihr dazu? Also normalerweise schaut man ja auf die Quote und denkt, okay, das war jetzt top und da bestellen wir eine Staffel von, aber die Quote war jetzt nicht top. Die war scheiße, wie du sagst. Warum habt ihr trotzdem dran geglaubt? Also
Wenn so ein Format, also was ganz neu ist, entsteht, weiß man, also natürlich spricht man dann darüber, also die verschiedenen Menschen, die an so einem Format in der Programmierung bei uns im Haus beteiligt sind. Und trotzdem ist es ja so, dass es sich mit jedem Schritt weiterentwickelt. Also dass es dann der 23.12. werden würde als Ausstrahlungssendeplatz für den Piloten, war eigentlich im Vorhinein, hat sich das richtig angefühlt, aber die Sendung war dann halt doch irgendwie extrem druckvoll. Also das kompetitive Element steht extrem im Vordergrund und das ist einfach was man sich am Abend vor Heiligabend vielleicht so nicht anguckt. Also ich habe dann mal geguckt, was war denn eigentlich wesentlich stärker im Gegenprogramm und das war dann irgend so ein schnulziger Film auf einem anderen Sender, ja, so Herzschmerzfilm, ja. Das ist vielleicht ein bisschen mehr die Programmfarbe für den Abend. Und weil es ein Pilot war, wurde der halt außer On-Air mit Trailern nicht großartig beworben mit Plakaten oder Anzeigen oder sonst so. Es war ja auch ein echter Test. Und so gesehen haben wir eigentlich um 7:45 fast ohne Zuschauer angefangen. Also ich musste erst mal gucken, wo geht die Quote eigentlich überhaupt los, den Minutenverlauf. Und die ging aber dann den ganzen Abend immer nur in eine Richtung, nämlich nach oben. Und das ist dann natürlich ein Zeichen, wer dann aus irgendeinem anderen Programm da reingezappt hat, ist offenbar dran geblieben. Ne? Und so ein Minutenverlauf, also so ein Quotenverlauf, der ist dann schon ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen dafür, dass was inhaltlich funktioniert. Und dann haben wir es im März des Jahres darauf nochmal auf einem Sonntag ausgestrahlt. Ein Sendeplatz, der bei uns durch Grillen Hänsler ja schon ein bisschen so belegt war mit Kochen. Das war ein Versuch, da war es eigentlich wieder ganz ähnlich. Es war erstmal, da ist ja auch Sonntagabend, ist das Gegenprogramm ja brutal stark mit großen Spielfilmen und Tatort natürlich und so. Und trotzdem war das auch da wieder sehr, sehr eindeutig, dass der Minutenverlauf am Ende bis auf über 9% sogar gestiegen ist. Und dann wussten wir, okay, wenn an so einem Abend das sich so durchsetzt, obwohl das ja noch gar nicht eine Folge einer Staffel ist, sondern einfach nur eine Testausstrahlung, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht irgendwie erfolgreich wird. So, ne?
Jetzt bekommen wir in der Kommunikation auch oft die Frage gestellt, warum denn nur 8 oder 7 Folgen? Und dann kommt die Weihnachtsedition, aber wann geht es endlich mit der nächsten Staffel weiter? Also viele, sowohl Journalisten, aber auch Zuschauer und Zuschauerinnen in Social Media wollen mehr eigentlich haben und mehr Kitchen Impossible sehen. Deshalb wäre das, glaube ich, hier der perfekte Zeitpunkt, um auch mal zu erklären, wie viel Aufwand hinter so einer Produktion von so einer Staffel steckt. Wie viel Aufwand bedeutet so ein kulinarischer Tatort, bedeutet so eine Staffel zu produzieren, rund um die Welt zu fliegen? Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen was verraten, was die Kollegen von Endemol Schein da eigentlich schon alleine logistisch bewerkstelligen müssen?
Ja, also die Details könnten die wahrscheinlich sogar, ganz sicher viel besser beantworten. Aber ich kann sagen, es wird das ganze Jahr über produziert. Eine Folge besteht ja aus 4 Items. Also es gibt sozusagen die Hinrunde, die Rückrunde. Jeder Koch hat 2 Ziele pro Sendung. Dann gibt es noch vorher den Dreh, wo die sich begegnen und sich die Ziele gegenseitig geben, also in Form von Länderflaggen. Und dann gibt es noch, wenn alles fertig ist, den Dreh, wenn die zusammensitzen und sich das gemeinsam angucken, da am Tisch bei Tim in der Bullerei und das nochmal kommentieren, was sie da gesehen haben, die Punkte auszählen. Das sind dann alles in allem 18 Drehtage pro
für eine Folge.
Für eine einzige Folge. Und pro Item, also sprich pro Challenge, kann man rechnen, so 2-3 Wochen Vorbereitungszeit, bis alles steht, bis alle Absprachen getroffen sind und so weiter. Es ist ja auch super wichtig, dass die Köche eben nicht wissen, wo es hingeht und so. Also das ist dann nicht einfach so, ne, wenn man mit allem offen spielen könnte, würde es vielleicht ein bisschen schneller gehen, aber man muss dann ja eben auch vor Ort checken und eben aus der Ferne stimmen die Gegebenheiten, ist das wirklich so, wie wir es brauchen, wenn wir da ankommen und so weiter, ne? Insofern sind auch die, bitte?
Wer es jetzt schon hochrechnet, der kommt ja auf einige Wochen, die tatsächlich alleine die Vorbereitungszeit und diese Drehtage verschlingen, weil du ja auch schon gesagt hast, eigentlich gibt es keine Drehpause. Es wird durchgehend das ganze Jahr über gedreht. Wenn ich das gerade so versuche, laienhaft in meinem Kopf durchzurechnen, würde ich da erstmal bestätigen.
Ja,
das
und
klingt
ja,
nach viel
und,
Zeit.
Ja, was man nicht vergessen darf, die Qualität der Sendung ist halt auch nur so hoch, weil Sven Steffensmeier und das Team, das er um sich gebaut hat bei Endemol Schein, auf die Umsetzung halt so großen Wert legen. Da ist, wenn wir jetzt über die Zeit, die so eine Folge dauert, ist halt vor allem der Schnitt zu nennen. Die sind, ich glaube, 100 Schichten oder so pro Folge im Schnitt. Und arbeiten wahnsinnig detailliert. Also wird dann nochmal geguckt, ist das Bild nicht besser als das? Ist der Strang der Geschichte nicht stärker als der? Geben sich eine unfassbare Mühe mit dem Musikschnitt. Also wenn man da mal reinhört, dann hört man, dass da 200 bis 300 verschiedene Musiktracks drin sind. In der Regel Sachen, die gerade erst erschienen sind und die man auch nur kennt, wenn man irgendwie echt ein Nerd ist. Und das eben so mit so viel Liebe und Detail Verliebtheit zu bauen, damit es auch wirklich, also wirklich jede einzelne Szene auf dem Punkt ist und wirklich was erzählt, aber eben auch Teil der Geschichte ist und nicht nur einfach für sich geil ist. Das ist schon sehr viel Arbeit. So, also 100 Tage Schnitt und ungefähr 3 Wochen Dreh, kann man es hochrechnen.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine Menge Holz. Wir haben noch gar nicht so zur Bildsprache über das Format gesprochen. Wenn man das Format so als Kochshow bezeichnet, dann wird das ja eigentlich gar nicht so dem Format gerecht, finde ich, wenn man sich das anschaut. Was zeichnet für dich diese Bildsprache aus? Also für mich wirkt das immer wie Kino.
Das hat ja teilweise die Qualität davon. Also das ist, wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass die teilweise den Köchen ja einfach nur hinterherrennen, ja, also weil die das, was die Köche tun, im Prinzip dokumentarisch begleiten, dann würde ich schon sagen, ist das ganz schön großes Kino, wenn man sich anguckt, mit was für tollen Bildern die da zurückkommen, die auch gleichzeitig inhaltlich stark wirken, weil sie eben auch zeigen, wie nah die dran sind. Also das ist halt wirklich so, dass die Köche da relativ frei agieren und sich die Kameraleute ganz, ganz nah an denen, also teilweise wirklich mit Körperkontakt, an die Randen drücken und dann das halt, damit die Kameraleute keinen Moment verpassen des Kochvorgangs oder beim Einkaufen oder whatever. und gleichzeitig sich wieder schnell genug entfernen müssen, um eine schöne Totale zu machen oder eine Halbtotale oder was immer man halt braucht als Übersicht in den Vorgängen.
Wahrscheinlich auch in den Momenten, wo die Köche ernsthaft kurz davor sind, alles hinzuschmeißen und keinen Bock mehr haben, weil alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, oder?
Also, ja, das sind aber nicht Momente, wo ich mir dann glaube, also nicht unbedingt Momente, wo man sich noch groß darüber Gedanken macht, wie mache ich das schönste Bild. Das sind so starke Bilder, auch die sind in der Regel toll fotografiert, ne? Aber das sind Momente und Situationen, die entstehen, weil das Team das halt hingekriegt hat, dass die Köche ihnen blind vertrauen. Ja? Also es gibt keinen Moment, wo die nicht drehen dürfen. Also selbst wenn die Köche mal total ausrasten oder irgendwie völlig verzweifelt sind, weil sie einfach wirklich nicht wissen, wie sie jetzt weitermachen sollen oder sowas, dann wird da halt einfach gedreht. Ja? Und das ist dann schon eine Beziehung zwischen Team und Protagonist. Die ist also mal alles andere als selbstverständlich, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Jetzt startet endlich die vierte Staffel am 3. Februar ist es soweit, sonntags 20.15 Uhr. Mhm. Der kulinarische Tatort ist zurück. kannst du uns schon ein bisschen was sagen? Auf was können wir uns freuen? Welche absurden Reisen, Küchensituationen wird es in der nächsten Staffel geben? Auf was freust du dich vielleicht persönlich?
Also ein Highlight der Staffel ist ganz sicherlich, weil es eben auch zeigt, wie nah das Format auch den Akteuren geht. Ne? Also die sind da ja, also die machen das mit so viel Leidenschaft und mit der Bereitschaft, irgendwie alles zu geben, weil es ihnen einfach so sehr am Herzen liegt. Ja? Also man spürt ja einfach, dass das für die überhaupt nicht in Frage kommt, ein paar Teller zu servieren, mit denen sie nicht wirklich zufrieden sind. Das ist also mal abgesehen von Berufsehre, das verletzt die persönlich, so, wenn sie was abliefern müssen, was sie selber einfach nicht gut finden. So. Und es gibt eine Begegnung, da schickte Ali Güngemürs den Tim zu Alis alten Lehrherrn, Klaus Edere in München, und da wird es halt sehr, sehr emotional bei Ali, ne? Weil er sich dann erinnert, wie war das während seiner Ausbildungszeit. Er erzählt dann ein bisschen davon, was der, welche Rolle in seiner gesamten Biografie dieser Koch für ihn gespielt hat. Also man merkt dann halt, dass das so ein lebensbestimmender Moment war. Und der Lehrherr wiederum ist eben auch einer, der die Kochehre, ganz besonders hochhängt, und da treffen sich dann wiederum Tim und Klaus Ederer, und das ist einfach eine ganz berührende Konstellation. Also es ist eben nicht nur einfach ein Job und ein Handwerk, sondern da ganz offensichtlich geht es um sehr viel mehr als nur das.
Auf die Emotionen können wir uns dann ja direkt zum Staffelstart freuen auch.
Das wird die erste Folge tatsächlich sein, ja. Ansonsten sind wir weit gereist, zweimal in Südamerika. Peru ist die, glaube ich, weiteste Reise, die es bisher gab. Kolumbien gibt es als Reiseziel. Es gibt natürlich wieder Kochen auf offenem Feuer unter total beengten Bedingungen. In einer 5 oder 6, 7 Quadratmeter Küche muss Tanja Granditz kochen.
Ich habe gelesen, es ist der jüngste Originalkoch aller Staffeln dieses Mal dabei.
9 Jahre alt, ja.
Meinst du 9 oder 19?
Was?
Du bist 9 Jahre. 9 Jahre ist der Originalkoch alt.
Ja.
Das ist eine gewisse Fallhöhe, wenn man das dann nicht nachkochen kann, oder?
Du hast vorhin gesagt, die Gerichte seien so komplex immer. Das Komplexe ist ja genau diese Geschmacksemotionen nachzubilden. Da wird ja der Tim auch nicht müde, immer davon zu reden. Wir hatten ja auch schon sowas wie Croissant oder irgendeinen Auflauf oder Nudeln mit Soße. Ja, also es kommt ja nicht darauf an, ob das Gericht schwierig ist herzustellen, handwerklich, wenn man weiß, wie es geht, sondern es geht ja darum, wenn man nicht weiß, wie es geht, was ist das, was die Leute, die das Gericht lieben, toucht? Und wie kriege ich das jetzt hin? Dazu muss es gar nicht komplex sein.
Ich bin sehr gespannt auf den 9-jährigen Originalkoch, muss ich sagen. Und bin gespannt, wie viel Emotion im Gericht ist und wie komplex es ist. Von daher, Thomas, vielen Dank, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast, sowohl in die neue Staffel als auch in die Entstehungsgeschichte des Formats und uns ein bisschen etwas über dich erzählt hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Das war das Podcastgespräch mit Thomas Wissmann, Executive Producer bei Vox und verantwortlich für Kitchen Impossible. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und wenn euch diese Folge oder unser gesamter Podcast gefallen, dann könnt ihr den natürlich gerne bei iTunes, bei Spotify oder bei uns über den RSS-Feed abonnieren. Und wenn es euch richtig dolle gefallen hat, dann könnt ihr es natürlich auch gerne bei iTunes bewerten und dort lobend kommentieren. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.